Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung.
Willkommen zu diesem Podcast. Heute unterhalten wir uns nochmal über E-Sport. Was wir bisher noch nicht uns angeschaut haben, ist die Seite der Vermarkter. Das machen wir heute. Ich bin nämlich mit André Fleckel verabredet. Der ist Leiter E-Sports beim Vermarkter Infront. Grüße in die Schweiz. Hallo, Herr Fleckel.
Schönen guten Tag. Grüezi. Grüezi zurück.
Bei dieser gesamten Diskussion, Herr Fleckel, um E-Sports ist mir aufgefallen, dass es so eine gewisse Diskrepanz gibt. Auf der einen Seite wird E-Sports als das nächste große Ding dargestellt, was jetzt vielleicht schon groß ist. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Zuschauerzahlen anschaut, zum Beispiel bei Twitch, dann ist doch das noch sehr, sehr überschaubar. Und irgendwie hört sich das so ein bisschen nach Widerspruch an. Ist dem so oder wird da nur die nächste Sau durchs Dorf getrieben, die sich dann vielleicht doch nur als kleines Mäuschen sozusagen entpuppt? Wie ist denn das?
Ich glaube, man muss das ein bisschen differenzieren. Wir haben das Beispiel Twitch angesprochen, die führende Streaming-Plattform im E-Sports. Dort werden unterschiedlichste Inhalte gestreamt und das in unterschiedlichsten Spieletitel von unterschiedlichsten Absendern. Und sowohl die Absender als auch die Spieletitel haben eine unterschiedlich starke Relevanz. Und das gilt sowohl auf einer nationalen Ebene wie in Deutschland oder auf einer globalen, kontinentalen Ebene. Und gewisse Spieletitel sind in manchen Regionen stärker, gewisse Spieletitel sind in anderen Regionen stärker. Und wenn wir uns jetzt mal Deutschland anschauen, dann ist von der Zuschauerschaft das Thema League of Legends sehr relevant in Deutschland bei den Zuschauern, zum Beispiel unter anderem. Und das bedeutet aber nicht, dass jedes League of Legends Match, was gestreamt wird auf Twitch, automatisch große Reichweiten anzieht, sondern auch hier ist es nötig, eine Relevanz zu haben. Und wenn man sich vielleicht die europäische Champions League in League of Legends anguckt, dann sieht man, dass da in Europa jede Woche 1,3, 1,5 Millionen Menschen sich das anschauen. Und das ist durchaus eine relevante Reichweite, die eine entsprechende Vermarktungsrelevanz natürlich hat.
Denn wo machen Sie denn in Deutschland die Relevanz dann von League of Legends fest?
Es gibt in Deutschland die sogenannte Prime League in League of Legends. Das ist eine deutsche Liga, die auch deutsche Kommentatoren hat, deutsche Teams. Und das ist nicht so groß von der Relevanz wie die europäische Champions League, aber halt für den deutschen Markt und dadurch immer noch eine sehr große, gute Reichweite, nur in den deutschsprachigen Raum.
Das heißt, es ist im Moment ein Widerspruch, weil im Moment das Thema E-Sports ja durchaus als relativ groß als nächstes Ding verkauft wird. Aber zum Beispiel im Bereich FIFA lässt sich das noch nicht an den entsprechend größeren Zuschauermengen sozusagen auch abbilden, richtig?
Wenn man FIFA nur an der Zuschauermenge misst, dann auf gar keinen Fall. Dann ist es nicht relevant genug. Die Konformität, die notwendig ist, um die nötigen Reichweiten zu erzielen, gibt das Spiel FIFA aktuell nicht her.
Dazu müssen. Was meinen Sie denn mit Konformität?
Das bedeutet, ein E-Sports-Titel ist vor allen Dingen dadurch erfolgreich, dass mehrere Spieler miteinander gegen andere Spieler spielen. Das bedeutet, bei League of Legends oder bei Valorant ist es beispielsweise 5 gegen 5. Wie Fortnite, das ist noch mehr. Da spielen die teilweise mit 40 Leuten. Und jeder Spieler spielt einen Charakter und spielt als Teil eines Teams. Bei FIFA sind die Grundvoraussetzungen so, dass wenn wir beide gegeneinander spielen, Herr Burak, dann spiele ich ein Team mit allen Spielern und Sie spielen ein Team mit allen Spielern. Und die Spieler, die wir spielen, sind vielleicht Messi, Ronaldo oder Hummels. Und das sind eben nicht Heiko Burak und André Fleckel oder unsere Avatare oder vielleicht einen Diego Maradona oder irgendwer anders. Und eigentlich müsste es, das Spiel wäre erfolgreicher, ja, aus einer E-Sports-Perspektive ist das Spiel sehr erfolgreich für EA Games, weil die das verkaufen. Aber von einer E-Sports-Perspektive müssten die Spielercharaktere sehr viel individueller sein und man müsste mal zumindest 3 gegen 3, wo vielleicht einer Sturm, der andere Mitte, der andere Verteidigung spielt, um diesen Teamgedanken zu schaffen und diesen kompetitiven Faktor. Dann würde man da mehr Zuschauerattraktivität schaffen.
Okay, und die habe ich bei den anderen und deswegen sind die anderen erstmal grundsätzlich da im Vorteil.
Absolut. Und deswegen umgekehrt gesprochen, deswegen haben Sportsimulationen aktuell noch einen Nachteil, weil die reine Simulation der echten Welt ist nicht ausreichend, um als E-Sports erfolgreich zu sein.
Wenn jetzt ein Unternehmen überlegt, es möchte gerne im E-Sports, wo auch immer, erstmal sich engagieren, für welche Unternehmen macht es denn Sinn? Für welche Unternehmen macht es denn keinen Sinn? Also es fallen natürlich schon mal die raus, die jetzt irgendwie sagen, die haben eine Zielgruppe, die ist irgendwie Leute über 60 oder sowas. Und schon klar, dass die Zielgruppe so im Bereich Jugendliche, junge Erwachsene wahrscheinlich sein sollte, nicht wahr?
Ja, so 18 bis 34, 35 ist so die Kernzielgruppe. Das sind so 70-80%, überwiegend männlich. Das ist so die Kernzielgruppe von E-Sports. Wenn man sich das Gaming, die Gaming-Zielgruppe anschaut, also alle Leute, die spielen und nicht nur zugucken, dann ist es sehr viel mehr divers. Aber bleiben wir bei Ihrem Beispiel mit der Zielgruppe und für welche Unternehmen das interessant ist. Vielleicht für welches nicht interessant ist. Grundsätzlich sind Dinge wie Alkohol, Zigaretten, Porn, solche Sachen gehen nicht. Das ist viel zu riskant für die Spielehersteller, weil der Kern natürlich die junge Zielgruppe ist und darauf muss man auch aufpassen. Und da haben die eine gewisse Verantwortung, die sie auch wahrnehmen. Für alle anderen Unternehmen muss man sich die Frage stellen, wo gebe ich denn Mehrwert? Also erstmal, wie nähere ich mich der Branche? Wie finde ich raus, was ist mein Mehrwert? Und wenn man jetzt unterschiedliche Sponsoren vielleicht schon durchgeht, die im E-Sport sind, da ist der erste Gedanke auch jetzt, das liegt nicht auf der Hand. Wenn man jetzt ein Hersteller von Kopfhörern ist oder Tastaturen oder Mäuse, dann ist es irgendwie ein No-Brainer. Da reden wir von sogenannten endemischen Marken. Und das ist vergleichbar mit dem Fußballschuh von Adidas, der im Prinzip das Sponsoring im traditionellen Sport mit begründet hat, wenn man so will. Und zu den anderen Unternehmen muss man schauen, wo ist der Mehrwert? Und wenn Sie sich Unternehmen angucken, wir haben vorhin mal über SAP gesprochen, wo ist da der Ansatz? Und SAP ist sehr gut darin, Daten auszuwerten. Also im E-Sports gibt es sehr viele Daten, die ausgewertet werden müssen. Also kann SAP da einen Mehrwert geben? Und dann muss sich SAP immer noch ranfuchsen und sagen, welcher Spieletitel macht denn am meisten Sinn? Macht ein Team Sinn oder macht ein Event Sinn? Was will ich eigentlich damit erreichen? Will ich neue Kunden gewinnen? SAP, B2B-Unternehmen eher weniger relevant. Aber ich möchte neue Mitarbeiter gewinnen und das auf sehr großem Niveau. Also sagt man, es ist eine HR, eine Recruiting-Campaign für SAP in dem Fall. Und das kann man auf unterschiedliche Unternehmen runterbrechen. Wenn Sie Autohersteller nehmen wie BMW oder Mercedes, haben die zwei Ziele aus meiner Sicht. Der eine ist natürlich der Customer Lifetime Value, möglichst früh mit der Zielgruppe in Kontakt kommen. Dass in dem Punkt, wo dann eben die Budgets oder das Geld da ist, solche Autos zu kaufen, die da beworben werden, dann hat man da einen Vorteil. Das ist ein Ansatz. Und der andere Ansatz ist auch ein Stück weit zu verstehen, wie tickt denn so eine Zielgruppe? Also ist der heute 20-Jährige, können wir davon ausgehen, dass der wirklich mit 30 irgendwie einen coolen X5 oder so kauft? Oder gehen wir eher davon aus, dass der mehr auf unser Carsharing-Konzept setzen wird? Und ich glaube, sich mit der Zielgruppe auch auseinanderzusetzen, ist einer der wesentlichen und interessanten Punkte von E-Sports, weil die Zielgruppe ist auch gewohnt, offen über Dinge zu sprechen. Und wenn man da auf Augenhöhe diesen Menschen begegnet, dann kriegt man da sehr, sehr viel Insights.
Wie geht man denn mit Leuten um, die zwar sagen, finde ich interessant, könnte was sein, aber ganz ehrlich, ich bin bei Tetris stehen geblieben und verstehe diese E-Sports-Welt überhaupt nicht. Und ich vermute einfach mal, wenn jemand so in Geschäftsführungspositionen ist, hat er ein Alter, meistens, bei Startups ist es ein bisschen anders, wo er nicht mehr der geborene Gamer ist. Also wo ihm sozusagen der Zugang dazu fehlt. Vielleicht hat er ihn über seine Kinder, aber das war es dann auch schon. Aber gesetzt den Fall, die gibt es nicht, diese Kinder. Was sagen Sie ihm denn da? Der weiß ja noch nicht mal, dem geht's wie mir, der weiß ja noch nicht mal, an welchen Stellen er jubeln soll.
Das ist eine der zentralen Herausforderungen unseres Jobs. Was ich dann in der Regel sage, ist, wir befinden uns in einem Transformationsprozess unserer Gesellschaft. Und das kann man auch mit unterschiedlichsten Studien und Zahlen belegen. Und selbst im Fußball sehen wir, dass viele junge Menschen eben nicht mehr 90 Minuten das ganze Spiel gucken, sondern lieber die Zusammenfassung 10 oder 15 Minuten jede Woche. Das Gleiche kann man runterbrechen auf das Mediennutzungsverhalten, dass eben weniger durchgesäppt wird abends zwischen 17 und 21 Uhr in dieser Zielgruppe und Berlin Tag und Nacht geguckt wird oder die Simpsons oder Two and a Half Men, jetzt zum 20. Mal die gleiche Wiederholung, sondern es wird auf YouTube konsumiert, es wird auf Twitch konsumiert, es wird mit anderen Leuten online Gaming gespielt. Gleichzeitig wird aber auch nachmittags irgendwie Fußball gespielt oder Tennis gespielt. Dieses veränderte Nutzungsverhalten setzen wir eigentlich in den zentralen Punkt. Und es geht nicht darum, dass jemand League of Legends, Fortnite, Valorant von vorne bis hinten verstehen muss, aber ein gewisses Grundinteresse für diese veränderte Mediennutzung, die ist schon wichtig, auch um das eigene Geschäft oder Geschäftsfeld erfolgreich in die nächste Ära zu führen. Und ich bin mir sehr sicher, dass sich Budgets verschieben werden müssen. Und derjenige, der das früh genug erkennt auf der einen Seite und auf der anderen Seite derjenige, der auch die entsprechenden Angebote schafft, der wird in 5 bis 10 Jahren erfolgreicher dastehen als die, die das nicht tun.
Wohin wird es denn einen Budget-Shift geben? Also der bleibt ja nicht auf das Thema E-Sports beschränkt.
Der Budget-Shift hin zu digitalen Medien, und das kann man sicherlich runterbrechen auf einen, ja, dann kommt die TikTok-Welle, die Instagram-Welle. Ich glaube, das ist mittlerweile verstanden. Ich bin der Meinung, dass das Gaming mit E-Sports als Unterkategorie dort eine viel stärkere Rolle einnimmt. Und wenn man jetzt allein aus einer Marketingperspektive schaut, was ist denn für mich die beste Art von Plattform, um mit Menschen zu interagieren? Dann habe ich vor einem Fernseher sitzenden Mensch, kann ich dem eine Nachricht geben. Und im Social Media gibt es schon die Vorteile, dass ich mit den Leuten in Austausch gehen kann. Das ist schon mal gut. Beim Gaming ist es noch eine Stufe weiter. Es ist eigentlich so eine Social Media 2.0, wenn man möchte. Die Leute spielen da, interagieren miteinander. Und ich kann Teil dieser Interaktion sein. Und ich kann Teil dieses Erlebnisses sein. Und das schafft sehr viel stärkere Touchpoints mit Marken. Und
meine letzte Frage ist, welche Möglichkeiten des Engagements gibt es denn, wenn ich als Unternehmen mich im E-Sports-Bereich bewegen will? Also ich kann natürlich sagen, ich bin Sponsor von irgendwelchen Werbeflächen oder so Zeugs, aber das kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein, weil ich will ja schlicht und ergreifend näher an die Zielgruppe ran und will die verstehen und will von denen auch Informationen haben, wie sie ticken, also Insights. Wie bekomme ich die denn? Was muss ich denn da tun?
Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen und häufig sagt man so, ich habe unterschiedliche Ebenen, Spieler und Teams, und dann kann ich mir anschauen, welche Teams und Spieler gibt es da. Man muss verstehen, dass die Spieler immer bei den Teams angestellt sind. Das heißt, ich muss mit einem Team Partnerschaft haben, bevor ich an die Spieler rankomme. Und Events und Ligen, das sind so diese beiden Kategorien, wo man sagt, da schaue ich mir an, was es gibt, möchte ich davon Partner sein, wer macht das bessere Angebot, was passt am besten zu mir. Darüber hinaus ist es aber auch wichtig zu verstehen, dass viele Individualansätze, wo man sagt, hey, vielleicht mache ich ein eigenes Turnier, biete das an auf einer Website und schaffe ich es, dass da genug Leute mitmachen, mache ich vielleicht ein attraktives Preisgeld und kriege dadurch die User-Daten oder mache ich eine Influencer-Kampagne oder mache ich eine Art von Talkshow, die darüber redet, wie wichtig es ist, dass ein Dialog stattfindet zwischen älteren und jüngeren Generationen, um sich mal über das Thema Gaming zu unterhalten, weil ich glaube, an jedem Essenstisch abends findet dieser Dialog statt, wo die Eltern nicht ganz genau verstehen, was die Kinder machen und umgekehrt die Kinder so ein bisschen innerlich gräulich sind, weil die Eltern nicht verstehen, was ihr Hobby ist.
Aber es ist total spannend. Da haben Sie ja schon eigentlich ein Schlusswort gesprochen. Ich bedanke mich für Ihre Informationen und für Ihre Zeit.
Danke auch. Alles Gute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.